Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte im Bundestag, das Gesetzespaket erfülle das fundamentale Versprechen eines demokratischen Staats für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Das muss der Gesellschaft für Freiheitsrechte doch gefallen, oder?
Ja, wenn das der Wahrheit entspräche, natürlich schon. Aber ein Sicherheitsgesetz und ein verschärftes Migrationsrecht als Ausweis für besondere Freiheitsliebe zu verkaufen, dafür braucht man schon eine sehr gute Begründung. Natürlich geht auch Freiheit nicht ohne Sicherheit. Aber das, was einen freiheitlichen Staat ausmacht, ist ja gerade, dass man mit Augenmaß Verschärfungen in die Gesetze schreibt. Und dieses Augenmaß, das lassen diese Vorschläge jetzt doch sehr vermissen. Und das macht eher den Eindruck, dass es hier darum geht, politische Punkte zu machen und politisch wieder an Land zu gewinnen, nachdem sich die Ampel ja sehr in die Enge gedrängt zu fühlen scheint und jetzt eben Vorschläge macht, die weit über das hinausgehen, was unsere Verfassung zulässt.
Gehen wir die einzelnen Punkte des Gesetzespaketes durch. Geflüchtete, bei denen die Abschiebung angeordnet wurde, sollen überhaupt keine Sozialleistung mehr erhalten. Wie bewertet ihr das?
Es geht nicht um alle Geflüchteten, die abgeschoben werden können und eine Anordnung erhalten haben, sondern um die sogenannten Dublin-Flüchtlinge, also solche, bei denen zumindest die Behörden, also insbesondere das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, davon ausgeht, dass ein anderer EU-Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Und wenn diese Personen einen entsprechenden Bescheid erhalten haben und auch eine Abschiebeanordnung erhalten haben, dann sollen tatsächlich alle Sozialleistungen gekürzt sein, also wegfallen. Es gibt dann zwar Härtefallregelungen, aber für die gilt eine sehr strenge Anwendungspraxis momentan in anderen Kontexten. Und auch diese Härtefallregelungen geben sehr wenig Spielraum, sodass wir befürchten, dass das wirklich zu tausendfacher Obdachlosigkeit führen kann, weil Menschen schlicht auf der Straße landen müssen werden, weil sie keine Unterhaltskosten mehr ersetzt bekommen. Und das besondere Problem dabei ist vor allen Dingen, dass diese Menschen, anders als der Gesetzgeber es suggeriert und offenbar auch vorauszusetzen scheint, oder jetzt jedenfalls dieser Gesetzesentwurf, dass die gar nicht die Möglichkeit haben, aus freien Stücken wieder in den angeblich für sie zuständigen Staat zurückzukehren, weil nämlich Geflüchtete nicht einfach frei innerhalb der EU reisen können. Deshalb gibt es ja so recht aufwendige Überstellungsvorgänge, also dass die Bundesrepublik dann einen Geflüchteten überstellt, zum Beispiel an Griechenland oder Italien, und dafür auch entsprechende Übernahmeerklärungen dieser Staaten braucht. Aber die Vorstellung, dass sie jetzt einfach, wenn sie eine Abschiebeanordnung bekommen, ja auch freiwillig ausreisen können, das geht einfach an der Realität vorbei. Und das letzte Problem an diesem Komplex ist, dass dieser Sozialleistungsentzug auch dann gelten soll, wenn die Betroffenen die Abschiebeanordnung vor Gericht angegriffen haben. Und aus unserer Sicht erhöht das auch noch die Rechtsschutzgarantie enorm aus.
Und dieser Plan, die Sozialleistung von diesen Menschen komplett zu streichen, der dürfte auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entgegenstehen. Und bei den Dublin-Fällen muss man vielleicht auch noch sagen, dass durch die geografische Lage von Deutschland es ja eigentlich kaum möglich ist, nicht über einen anderen EU-Staat nach Deutschland einzureisen. Ja, gehen wir auf den nächsten Punkt ein, die Schwellen, ab denen Freiheits- und Jugendstrafen ein sogenanntes besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen, sollen erheblich abgesenkt werden. Bereits die Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von 6 Monaten bzw. 3 Monaten ohne Bewährung soll ein besonders schweres Ausweisungsinteresse begründen. Wenn man die aktuellen Diskussionen verfolgt, dann scheint die Devise Straftäter raus ja nahezu Konsens zu sein. Also eine folgerichtige Gesetzesänderung, oder?
Folgerichtig in der politischen Logik ja, aber deshalb natürlich nicht überzeugend, rechtlich gesehen. Da wird, also Freiheitsstrafen von 3 Monaten oder 6 Monaten kann man nicht als schwere Straftaten einordnen. Das würde unserem Strafrechtssystem nicht gerecht. Das sind geringfügige, allenfalls mittelschwere Taten, über die wir da reden. Und dass solche Taten immer ein besonders schweres Ausweisungsinteresse begründen sollen, ist einfach logisch nicht besonders nachvollziehbar. Vor allen Dingen auch, wenn man sich anguckt, woher dieser Tatbestand kommt. Der war nämlich ursprünglich mal so formuliert worden, dass nur eine Strafe von 2 Jahren Freiheits- oder Jugendstrafe dazu führen soll, dass ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse besteht. Also das wird jetzt systematisch herabgesenkt und dann auch mit der Begründung, dass diese Tatbestände oder diese Schwellen in irgendeiner Form qualifiziert sein sollen, dadurch, dass Messer verwendet wurden bei den Taten. Aber wenn ein Messer verwendet wurde oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei einer Tat, und das wird natürlich vom Strafgericht berücksichtigt oder vom Jugendgericht, und wenn das dann schwere Straftaten waren, weil jemand zum Beispiel wirklich mit einem Messer jemand anderen angegriffen hat, dann werden das auch regelmäßig deutlich höhere Strafen sein. Und deswegen gibt es einfach keinen aus meiner Sicht logischen Grund, dass man für jetzt so geringe Strafen ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse annimmt. Und ich bin auch, also es würde mich auch überraschen, wenn das in der Praxis der Verwaltungsgerichte dann auch wirklich so gehandhabt wird.
Ja, zudem soll eine Jugendstrafe von mindestens 3 Jahren eine zwingende Verweigerung eines Abschiebungsverbotes darstellen. Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass alle nicht sittlich zwingend gebotenen Reisen in den Herkunftsstaat den Widerruf der Anerkennung als Flüchtling ermöglichen. Wer in sein Herkunftsland reist, kann dort doch gar nicht bedroht sein und sollte hier keine Flüchtlingsanerkennung erhalten, so die Logik. Warum geht ihr da nicht mit?
Also so ganz prinzipiell kann man den Impuls ja verstehen, dass man davon ausgeht, wenn jemand in sein Heimatland, in seinen Herkunftsstaat zurückkehrt, dass er sich dort nicht bedroht fühlt. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die EU-Qualifikationsrichtlinie gehen völlig zu Recht davon aus, dass das nicht für jede, auch kurze Reise gelten kann. Und auch die deutsche Rechtsprechung und auch das bisher jedenfalls, in Zukunft, das Gesetz geht ja davon aus, dass zum Beispiel, wenn jemand für eine Beerdigung oder andere Anlässe zurückreist, dass das dann nicht jedes Mal demonstriert, dass die Person sich wieder unter den Schutz des anderen Staates stellt. Und deshalb sieht die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die EU-Qualifikationsrichtlinie bislang vor, und das wird auch weiter gelten, selbst wenn der deutsche Gesetzgeber das anders erklärt, dass dieser Ausschlussgrund für die Anerkennung als Schutzberechtigter gerade nicht auf kurze Reisen sich bezieht. Und deshalb ist aus unserer Sicht diese Änderung jetzt jenseits von auch systematischen Argumenten, die jetzt ein bisschen umständlich sind, einfach nicht vereinbar mit diesem höherrangigen Recht.
Soweit zum Migrationsrecht. Kommen wir noch zum Sicherheitsrecht. Messer sollen im ÖPNV verboten sein. Und auch sogenannte Waffenverbotszonen sollen leichter eingerichtet werden können. Menschen, die mit Messer rumrennen, sind eine Bedrohung, also ein sinnvoller Gesetzesvorstoß, oder?
Ja, wenn es so leicht wäre. Also bislang gibt es schon nach dem jetzigen Waffenrecht für bestimmte Messer, die nämlich entsprechend qualifiziert sind und auch als besonders gefährlich gelten, ohnehin schon weitreichende Einschränkungen. Und was der Gesetzgeber jetzt vorhat, ist, dass er Messer, ohne sie näher zu definieren, also wirklich theoretisch alle Messer, also auch sehr kleine Messer oder Messer mit stumpfer Klinge, sogar Plastikbesteck kann man sich vorstellen, dass alle diese Messer in bestimmten, zum Beispiel auch Volksfesten oder auch eben, wenn entsprechende Zugstrecken so definiert sind oder im ÖPNV, im regionalen Verkehr, verboten sein sollen. Und das ist erstmal ein großes Problem, ob das überhaupt sinnvoll ist in diesem Umfang und auch hinreichend bestimmt ist, also ob man dann auch mit dem Buttermesser nicht mehr in der Bahn sitzen darf oder was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und da kann es zu großen Anwendungsschwierigkeiten kommen und vor allen Dingen auch Willkür natürlich seitens der Polizei, je nachdem, was man eben jetzt als Messer in diesem Sinne bezeichnet oder nicht. Und es gibt aber noch ein weiteres, aus meiner Sicht noch größeres Problem, nämlich, dass diese Ausweitung von Waffenverbotszonen, also einerseits räumlich und andererseits der Anwendungsbereich durch den Einschluss von allen Messern, dass der flankiert wird von weitreichenden Kontrollbefugnissen, die dahin gehen, dass es anlasslos möglich ist, eine Person anzuhalten, zu befragen, ihre Taschen zu durchsuchen und auch die Person selbst zu durchsuchen nach Waffen und eben auch Messern in diesem weiten Verständnis. Und das hat natürlich enormes Einschüchterungs- und Missbrauchspotenzial, bringt das mit sich, weil man einfach keinen Grund mehr braucht, um jemanden zu kontrollieren. Und es steht zwar in dem Gesetzentwurf, dass diskriminierender Gebrauch dieser Kontrollbefugnisse verboten ist, aber wir wissen, dass gerade anlasslose Maßnahmen sehr anfällig sind für Racial Profiling. Und der Entwurf enthält auch nicht mal eine Verpflichtung zur Ausstellung einer sogenannten Kontrollquittung, wie es sie zum Beispiel in Bremen schon gibt und auch in anderen Gesetzesentwürfen schon vorgeschlagen werden, dass man zumindest nachweisen kann, dass man kontrolliert wurde, sodass man im Nachhinein versuchen könnte, dagegen Rechtsschutz zu erlangen. Und das ist wirklich ein Generalverdacht, der erhoben wird gegen alle Menschen. Und wir fürchten eben, dass es auch gegen besondere Gruppen nochmal härter zur Sache gehen wird, ohne hinreichenden Grund.
Nächster Punkt. Das BKA und die Bundespolizei sollen eine neue Standardbefugnis erhalten, um biometrische Daten zu Gesichtern und Stimmen mit dem Internet abzugleichen. Die Sicherheitsbehörden sollten auf der Höhe der Zeit ermitteln dürfen, oder?
Ja, jein. Also grundsätzlich der Aussage so allgemein kann man natürlich zustimmen, dass die Polizei auch Möglichkeiten braucht, die mit der Technik Schritt halten. Aber so wie sich wie das jetzt ausgestaltet ist und auch fundamental die Frage, ob man überhaupt biometrisch abgleichen können sollte als Staat, da haben wir doch schon sehr erhebliche Zweifel, ob das zulässig ist und ob das auch sinnvoll ist. Die Zweifel rühren vor allen Dingen aus der neuen KI-Verordnung der EU. Da gibt es eigentlich ein Verbot dafür, Daten zu scrapen aus dem Netz, also für Gesichtserkennung zumindest. Und nach unserem Verständnis ist genau das aber technisch notwendig, damit die Polizei das tun kann, was sie möchte. Also man muss eigentlich das ganze Internet durchforsten nach Bildmaterial, nach Gesichtern, das auf einer eigenen Datenbank speichern und dann das dann abgleichen mit dem Foto eines Verdächtigen, das man aus irgendeinem anderen Kontext hat, zum Beispiel von einer Überwachungskamera oder so. Und das bedeutet also, dass von wirklich allen Menschen, nicht nur auch allen Deutschen, sondern theoretisch allen Menschen auf der Welt, von denen es Gesichtsbilder im Netz gibt, die zugänglich sind, dass von all diesen Menschen eine Datenbank bei der Polizei liegt. Und genau das verbietet die KI-Verordnung eigentlich oder erlaubt es je nach Auslegung nur für sehr, sehr enge Anwendungsbereiche, nämlich zum Beispiel zur Terrorabwehr. Und hier will aber dieser Gesetzentwurf sieht aber vor, dass das für sehr viel mehr als nur Terrorabwehr eingesetzt werden können soll. Insbesondere auch durch das BAMF, also wieder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn es nur darum geht, die Identität einer Person zu überprüfen. Und das geht aus unserer Sicht schon ganz grundsätzlich einfach viel zu weit. Und dann gibt es noch einige Punkte im Detail, die wir kritisieren, aber das ist, denke ich, der fundamentalste.
Diese ganzen Maßnahmen begründet Nancy Faeser damit, dass die Vorfälle von Messer- und Gewaltkriminalität durch Geflüchtete zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und des inneren Friedens geführt hätten. Wie ist es denn zu bewerten, wenn massive Eingriffe in die Grundrechte von Personengruppen vorgenommen werden und dabei mit Gefühlen argumentiert wird?
Also das hat eigentlich die Rechtsprechung immer abgelehnt als legitimer Zweck von Maßnahmen. Mich befremdet das auch, weil das ja bedeuten würde, dass jede Regierung, die nur hinreichend große Angst schürt in der Bevölkerung, praktisch jede sicherheitsrechtliche Verschärfung rechtfertigen könnte. Und umgekehrt würde es aber auch erfordern, dass man jedes Gesetz wieder abschafft, wenn die Menschen, weil irgendwas anderes im medialen Zyklus gerade nach oben spült, gerade wichtiger ist und sie dann einfach keine gerade akute Angst mehr haben vor XY. Also schon daran merkt man, dass es wegen dieser Volatilität kein Maßstab sein kann für die Begründung von sicherheitsrechtlichen Verschärfungen. Und ich finde es aber auch, also ein Stück weit ja fast schon also erfrischend ehrlich, dass sie das zugibt und sagt, dass es vor allem darum ginge, was aber umso mehr in Frage stellt, dass diese Vorhaben verfassungsrechtlich halten können.
Abschließend noch Hoffnung, dass zumindest Teile des Asyl- und Sicherheitspaketes noch verhindert werden können? Oder bleibt wieder einmal nur der nachträgliche Gang vor das Bundesverfassungsgericht?
Ja, das ist die große Frage. Also wir haben ja eine Kurzbewertung ins Netz gestellt, die wir auch an Abgeordnete verbreitet haben, in der Hoffnung, dass es zumindest bei einigen Punkten noch die Bereitschaft gibt, nicht nur auf uns, sondern auch auf viele andere kritische Stimmen zu hören und auch vielleicht sich selbst noch mal ein Stück weit zu hinterfragen, vielleicht jetzt auch nach der Brandenburg-Wahl in 9 Tagen. Ich habe Hoffnung, wir haben da immer Hoffnung, aber leider lehrt auch die Erfahrung selbst mit der Ampelkoalition, dass die Hoffnung zu oft enttäuscht wird. Und dann, ja, dann müssen wir wohl klagen.
Der Bundestag hat am Donnerstag in der ersten Lesung über das jüngste Asyl- und Sicherheitspaket beraten. Dieses soll eine Reaktion auf den islamistischen Anschlag in Solingen sein. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte lehnt die geplanten Verschärfungen im Sicherheits- und Migrationsrecht ab. Warum, darüber haben wir ausführlich mit Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen.